Wir machen heute einen Abstecher ins Johannesevangelium. Da werden wir über das ganze Kapitel 17 nachdenken. Das sogenannte hohepriesterliche Gebet des Herrn Jesus für die Seinen. Johannes 17, da lesen wir alle Verse, alle 26 Verse. Und das ist das Wort Gottes. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte dich für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, und werde ihn weiter kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für die Gabe deines Sohnes. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gebete für uns, dein Volk. Herr, wir danken dir für diese wunderbaren Worte, die du uns hier in deinem Buch gegeben hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns diese Wahrheiten, die wir hier erkennen können, tief einprägst, sodass sie unser Leben prägen. Mach unsere Herzen offen, dass sie hören und verstehen, was du uns zu sagen hast. Und öffne du auch meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit zu verkünden vermögen. Amen. Ihr wisst, denke ich alle, dass die reformierte Lehre, das reformierte Bekenntnis von drei Ämtern Christi spricht. Das sind drei Ämter, die er innehat als unser Mittler zwischen Gott und uns. Also das sind drei vermittelnde Ämter. Und das sind Ämter, die im Alten Testament schon vorab gebildet sind. Da gibt es den Propheten, den Priester und den König. Und unser Herr Jesus ist alles in einem vollkommen. Er ist unser Prophet, Priester und König. Und dieses Gebet, das wir hier gelesen haben, das verdeutlicht am meisten etwas davon, wie uns Jesus als unser hoher Priester diente. Der Priester stand ja als Vermittler zwischen Gott und Menschen. Und Priester brachten stellvertretende Opfer und beteten für das Volk. Das war die Aufgabe der Priester, ihre vermittelnde Aufgabe, Opfer zu bringen, sühnende Opfer oder vorabbildende sühnende Opfer und Gebete für das Volk Gottes. Und Jesus steht jetzt hier, wenn er hier dieses Gebet betet, steht er kurz davor, sein Opfer als Hohepriester zu bringen, nämlich sich selbst für uns zu opfern. Das ein für alle Mal Gott mit den Seinen versöhnt, dieses Opfer. Und bis hierher hat der Herr seinen Jüngern das letzte Mal auf Erden die wichtigsten Dinge erklärt, die wichtigsten Dinge seiner Sendung, seiner Botschaft. Das ging bis hier Ende Kapitel 16. Und jetzt gipfelt sozusagen seine große Predigt in einem großartigen und einzigartigen Gebet. Wir sehen in das Herz unseres Herrn Jesus hinein, wenn er betet. Wir sehen ins Innerste der Beziehung zwischen Gott, Vater und Sohn. Jesu einziges Ziel ist die Verherrlichung Gottes in seinem Plan und Handeln. Dafür betet er hier. Wenn er betet, sagt er auch etwas später dann: Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und eigentlich betet er hier in Kapitel 17: Vater, vollende meine Hinrichtung, damit du dadurch verherrlicht wirst. Das ist skandalös, nicht wahr? Das ist sein Opfer, das er für uns bringt, sich selbst. Vater, vollende, was du geplant hast, vollende meine Hinrichtung, damit du dadurch verherrlicht wirst. Das allein möchte ich. dass du verherrlicht wirst, Vater. Und wir erkennen an diesem Gebet auch, dass Gott der einzige Handelnde ist in seinem Plan für unser Heil. Nicht wir zu einem Teil, sondern Gott ist der einzige Handelnde in seinem Plan. Es ist von nichts die Rede hier, dass der Mensch tut. Jesus spricht mit dem Vater über die Menschen, die der Vater ihm gegeben hat. Das kommt, wiederholt er ganz oft, nicht wahr? Für diese, die der Vater ihm gegeben hat, für diese geht er jetzt hin und erwirbt für sie das Heil. Das nennen wir die partikulare Erlösung. Der Herr Jesus stirbt für die Menschen, die der Vater ihm gegeben hat. Und für diese erwirbt er ganz bestimmt und sicher das Heil. Alles ist von Anfang an in Gottes Plan, den er auch zum sicheren Ende ausführt. Und damit zeugt dieses Gebet auch gleichzeitig eben von der absoluten Sicherheit unseres Heils. Jesus bittet umfassend für die Seinen. Im Hebräerbrief lesen wir, wie der Schreiber an Christen unter Verfolgung schreibt. Und er schreibt ihnen, dass sie nichts zu fürchten haben, da sie einen hohen Priester haben, der für sie bei Gott eintritt. Daran hängt die Sicherheit ihres Heils, auch wenn sie unter Verfolgung und so weiter leiden müssen. Ihr Heil ist in die Hände dieses hohen Priesters gegeben worden und er tritt für sie ein, immer noch. Er betet immer noch für uns, ewig. Darum ist unser Heil so sicher. Daran hängt die Sicherheit unseres Heils. Lasst uns etwas näher auf diese einzelnen Aspekte hier eingehen, die Aspekte oder die Anliegen in diesem Gebet des Herrn. Und dabei sollen wir beachten, das hier ist nicht ein Vorbild für unsere Gebete. Das Vorbild in der Bibel für unsere Gebete ist das Unser Vater, das der Herr uns gegeben hat. Das hier ist nicht ein Vorbild für unsere Gebete. Natürlich können wir im Gebet dieselbe Grundhaltung suchen, die der Herr hier hat. Aber wir sehen hier vor allem, was Gott, der Sohn, für uns tut in diesem Gebet. Jesu Gebet ist ein Gebet für drei große Aspekte des Heils. Er betet für die sichere Vollendung des Heils, unseres Heils. Er betet für die Boten des Heils und er betet für die Verwirklichung des Heils in der Einheit der Kirche. Zuerst ist es ein Gebet für die sichere Vollendung des Heils. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn verherrlicht wird und dadurch der Vater. Das Kommen Jesu ist zur Verherrlichung Gottes. Das ist das erste Ziel, warum der Herr Jesus, warum der Sohn Gottes Mensch geworden ist, warum der Herr Jesus in dieser Welt lebte und seinen Dienst vollendete, damit Gott verherrlicht wird. Wenn man fragt, wozu Jesus kam, dann sagen die meisten, er ist gekommen, um uns zu retten. Das stimmt. Das ist auch die Botschaft der Bibel. Aber es gibt ein übergeordnetes Ziel. Die Verherrlichung Gottes, ja auch unsere Rettung dient zur Verherrlichung Gottes, weil wir befähigt werden, für Gott zu seiner Ehre zu leben. Und das verherrlicht ihn dann am Ende. Durch die Vollendung des Heils wird Gott verherrlicht. Und die von Gott erwählten Menschen werden wieder in ihre ursprüngliche Bestimmung eingesetzt. Das ist das Ziel, Gottes Abbild zu sein, ihn zu verherrlichen. Durch den Sündenfall ist diese Bestimmung ja zerrüttet worden. Das Bild Gottes, das Ebenbild Gottes ist zu einer schlimmen Karikatur geworden von dem, was es sein sollte und in Adam zuerst ganz am Anfang einmal war. Menschen suchen nun, sich selbst zu verherrlichen, auf eigenen Wegen zu ihrem vermeintlichen Glück zu kommen. Sie sind bereit, auf jederlei Art zu sündigen, wenn es nur ihrem Wohlbefinden dient. Sie haben sich von Gott abgewandt, weil sie dem Teufel glauben, dass sie besser als Gott wissen oder wissen können, was nützlich und hilfreich für sie ist. Gott hat sie deshalb teilweise eine Zeit lang sich selbst überlassen. Manche länger, andere kürzer. Aber er hat sich ein Volk erwählt, das der ursprünglichen Bestimmung, Gottes Herrlichkeit abzubilden, wieder entsprechen soll. Und dazu hat er seinen Sohn in die Welt gesandt, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Das ist eine absolut sichere Sache. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung, dass Jesus so auf eine Art vorsorglich mal gestorben ist, sodass die, die das von sich aus gern möchten, das Angebot annehmen können. Im Gegensatz dazu hat Jesus für die ganz bestimmte Gruppe von Menschen das Heil erworben. Es sind die, die der Vater ihm gegeben hat, so sagt er hier, mehrmals wiederholt er das. Die, die der Vater ihm gegeben hat, die, die er vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt hat, dass sie gerettet werden und wieder als Gottes Ebenbild eingesetzt werden. Zum Beispiel lesen wir das, das lesen wir ja oft in Epheser 1, 4 bis 6, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien und uns in Liebe vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Und in Römer 8, Vers 29 und 30, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Absolut sicher. Jesus bittet, dass der Vater ihm dieses Werk, zu dem er jetzt unmittelbar unterwegs ist, gelingen lässt, wie er ihm schon das Werk bis hierher gelingen ließ. Und dass er ihn dadurch und darin verherrlicht. Und die Verherrlichung geschieht auch dadurch, dass Gott bestätigt, dass Jesus Gottes Willen ausgeführt hat, nämlich in seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Dann kommt die Bestätigung danach. Die Gebete, die Jesus betet, werden erhört, weil er gerecht ist und weil er nach dem Willen Gottes bittet hier. Und das garantiert, dass sein Werk gelingen wird und dass es vollkommen wirksam ist, was er tut für uns. Die Erwählten werden erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Gott gebraucht verschiedene Mittel dazu natürlich. Er gebraucht uns als seine Zeugen und so weiter. aber es ist bestimmt, dass sie erkennen werden, dass Jesus Gottes Sohn ist, und sie werden sich in Bezug auf ihr Heil auf ihn verlassen. Das ist festgelegt. Der hauptsächliche Fokus des Gebets liegt, das ist das Zweite, auf den Boten des Heils, mit denen Jesus die vergangenen 3 Jahre verbracht hat. Es ist ein Gebet für die Boten des Heils. Nicht nur, aber hier im Vordergrund. Sein Gebet gilt aber dann nicht nur für sie allein, wie gesagt. In Vers 20 sagt er dann, nicht nur für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Und trotzdem stehen die Apostel zunächst im Vordergrund. Jesus befiehlt sie der besonderen Fürsorge des Vaters an. Nicht nur, weil er zu ihnen eine besondere Beziehung aufgebaut hat, sondern auch wegen ihrer einzigartigen Rolle in der Heilsabsicht Gottes. Sie werden das Wort Gottes weitertragen. Zuerst sind sie es, die Apostel. Und durch sie werden andere Menschen zu Gott gebracht und über Gott belehrt. Und darum bittet der Herr für sie, für ihre Bewahrung. Er bittet für ihre Bewahrung vor dem Bösen. Nicht um Bewahrung vor den Unannehmlichkeiten in der Welt. Dafür betet er hier nicht. Sondern, dass sie in den Widerständen und Anfechtungen des Böses stehen bleiben können. Der Feind wird versuchen, sie von ihrer Mission abzubringen, so wie er das vorher bei dem Herrn Jesus probiert hat. Wenn er es nicht schafft durch Verfolgung, wird er es mit Verführung probieren. Verführung zur Sünde und zur Irrlehre. Und die Bitte Jesu um Bewahrung ist erhört worden. Die Apostel sind dem Herrn treu geblieben. Und durch alle Zeitalter hindurch ist die wahre Kirche auf der Grundlage der Apostel erhalten geblieben. Das müssen wir sehen und festhalten. Inmitten des Durcheinanders, das auch besteht in der Welt und der Abfall eines großen Teils der Kirche Christi und so weiter. Es ist viel Verführung und Irrlehre auch gekommen, aber trotzdem ist die wahre Kirche Christi erhalten geblieben, bewahrt geblieben. Die Kirche auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und Jesus bittet dann auch für etwas Weiteres, für die Boten des Evangeliums, er bittet für ihre Freude. Das ist auch etwas, was wir manchmal etwas vergessen als die richtigen Christen, die richtige Lehre haben. Da sollten wir auch die richtige Freude am Herrn haben. Jesus betet dafür. Wie Jesus den Jüngern vorher schon sagte, er will, dass ihre Freude vollkommen wird. Jesus sagt auch in dem Gebet, dass er will, dass sie das alles hören, damit sie sich freuen. Die Freude kommt davon, dass sie erkennen, was ihr Herr tatsächlich bittet und was es bewirkt. Sie und natürlich auch wir dann werden die Erhörung des Gebets erleben. Und das mehrt ihre Freude und unsere Freude, oder nicht? Wie die Apostel später auch immer wieder betonen, haben sie viel überschwängliche Freude erfahren durch die Erkenntnis Gottes. Sie haben sich sogar mitten in Verfolgung und Widerstand gefreut. Apostelgeschichte 5, Vers 41, da gingen sie zum zweiten Mal, waren sie verhaftet worden und wurden geschlagen. Und dann heißt es, sie gingen nun aus dem Hohen Rat fort, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen des Herrn Schmach zu leiden. Kann man das verstehen? Nein. Aber das ist so. Der Herr hat für ihre Freude gebeten und sie haben diese Freude nicht verloren, inmitten von Anfechtung und Verfolgung. Und Philipper 2, Vers 17, sagt der Apostel Paulus dann, wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, also das heißt, wenn ich hingerichtet werde um des Glaubens willen, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Das Geheimnis der Freude der Apostel, der Christen überhaupt, liegt darin, dass sie nicht Freude empfinden, weil ihr Leben gut und angenehm verläuft, sondern darin, dass Gott in ihrem Leben und durch ihr Leben verherrlicht wird. Und drittens betet der Herr Jesus auch für ihre Heiligung und auch für unsere Heiligung. Er betet, heilige sie, Vater, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Geheiligt zu werden, das heißt eigentlich, von der Welt abgesondert zu werden. Geheiligt sein heißt separiert sein, für Gott beiseite genommen oder herausgenommen zu sein. Und es heißt auch, verändert zu werden, in das umgestaltet zu werden, wie Gott sie haben will, uns haben will. Dafür ist Jesus gekommen. Manchmal versteht man die Rettung, die Jesus vollbracht hat, zu oberflächlich. Man denkt nur daran, dass er den Weg in den Himmel freigemacht hat, dass er dafür sorgt, dass man nicht mehr in die Hölle geworfen werden muss. Und Jesus hat mit dem Heil, das er für uns erworben hat, viel mehr für uns getan. Gottes Absicht ist, dass wir heilig gemacht werden. Dafür ist der Herr gekommen und dafür betet er hier ganz besonders. Ich möchte daran erinnern, dass Gott seine Gebote zu diesem Zweck gab. Wir sollten durch die Gebote erkennen, wie das Heiligsein aussieht. Das nennt man auch den dritten Gebrauch des Gesetzes. Das hat Gott gegeben, auch damit wir sehen, wie lebt man, führt man ein heiliges Leben, indem man die Liebe tut. Und die Liebe wird in den Geboten definiert. Und dafür ist der Herr gekommen, dass wir so gemacht werden, so geheiligt werden, dass wir so leben werden, können und werden. Jesus bittet deshalb den Vater, heilige du sie. Und er sagt auch, wie? Durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Gottes Wort, das durch den Geist in kraftvoller Form zu uns kommt, in kraftvollerer Form als in den Geboten zu uns kommt. Dieses Wort vollbringt das, was das Gesetz nicht konnte. Das Gesetz konnte uns nicht heilig machen. Es kann nur Dinge aufzeigen und es kann verurteilen auch. Aber es kann uns nicht heilig machen. Das Wort Gottes arbeitet an uns. Das ganze Wort Gottes. Es gibt uns Licht und Wegweisung und Kraft zur Veränderung. Und Hebräer 4, Vers 12 lesen wir, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und an Timotheus schreibt Paulus: Alle Schrift, das ganze Wort Gottes, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und weil unser Herr dafür gebetet hat, wurde auch das im Leben der Apostel und im Leben all derer, die zum Glauben kommen, eine Tatsache. Das passiert, das findet statt in deinem Leben. Du isst das Wort Gottes und du verdaust es, du studierst es, du kaust es, isst es. Und das wird dich verändern. Und dann ist das Gebet des Herrn auch noch ein Gebet für die Verwirklichung des Heils. Jesus betet auch für die Verwirklichung des Heils, die in der Welt dann sichtbar wird. Und er betet, wie gesagt, nicht nur für seine Apostel, nicht nur für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Und das Ziel dieser Bitte ist eben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und diese Verse werden auch oft falsch interpretiert. Als eine Art Imperativ, also Befehl, zu einer breiten ökumenischen Haltung. Wir Christen, oder was sich Christen nennt, wir müssen alle zusammenstehen. Und wir müssen schauen, dass das Trennende weggetan oder übersehen wird. Damit wird dann unsere Evangelisation erfolgreicher sein. Es ist schon so, dass viele Christen, Nicht-Christen sagen, die Christen, die sind sich ja auch nicht einig. Und deshalb bleibe ich ungläubig. Und dann versucht man irgendwie eine Einigkeit zu demonstrieren nach außen, die eben nicht eine echte Einheit in Christus ist. Damit man den Ungläubigen dieses Argument vielleicht wegnehmen könnte. Jesus redet hier nicht von einem Zusammenspannen aller christlichen Leute durch ein Nichtbeachten der Unterschiede. Er bittet den Vater darum, dass alle, die durch die Apostel zum Glauben kommen, Gott in der Tiefe erkennen und vor allem, dass sie in dieser Erkenntnis eins werden. Und das als eine Nebenbemerkung: in der Erkenntnis Christi eins werden. Das passiert auch dadurch, dass wir eben Bekenntnisse formulieren, die wir verantworten oder wo wir sagen, so verstehen wir die Heilige Schrift und wir sind eins in diesem Bekenntnis. Wir bekommen eine Einheit durch das gemeinsame Bekenntnis von dem, was wir aus der Schrift erkennen. Wahre Einheit beruht auf der wahren Erkenntnis Gottes, nicht auf der Verleugnung von Lehrunterschieden. Und Erkenntnis Gottes ist immer nicht nur eine Sache des Intellekts, des verstandesmäßigen Erkennens, so wie man eine mathematische Gleichung erkennen oder verstehen kann. Erkenntnis Gottes ist tiefe Gemeinschaft und innere Einheit mit Gott. Das biblische Wort für Erkenntnis im Hebräischen und im Griechischen, also Yada und Ginosko, das spricht mehr als von einem verstandesmäßigen Erkennen. Das ist zum Beispiel die Erkenntnis, die, wenn ein Mann seine Frau erkennt und diese tiefe Einheit mit ihr hat, körperlich, aber auch geistig und seelisch. Und je mehr also die Gläubigen in diese tiefe Gemeinschaft mit Gott hineinwachsen, desto mehr sind die Gläubigen als Gemeinschaft und auch als Kirche in tiefer Gemeinschaft. Das ist die Einheit, für die der Herr gebetet hat. Je mehr die Gläubigen durch das Wort Gottes, das durch die Apostel übermittelt wurde, geformt werden, desto mehr werden sie auch untereinander eins sein. Die Wahrheit Gottes ist die Grundlage wahrer Einheit. Und deshalb könnte es nicht verkehrter sein, Einheit zu suchen, indem man Unterschiede im Verständnis dieser Wahrheit verleugnet. Nein, wir müssen diese Unterschiede anschauen, aber wir müssen die Einheit auf Grundlage der Wahrheit finden, wo die einen dann eben Recht haben und die anderen haben nicht Recht. Es gibt nur eine Wahrheit über jede biblische Aussage. Jesus betete dafür, dass die Gläubigen, angeleitet durch die Lehre der Apostel, Gott tiefer erkennen, indem sie die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist erkennen. Und dass diese Liebe, die innerhalb der Dreieinigkeit besteht, auf die Kirche übergeht. Und auch diese Bitte ist erhört worden und sie wird weiter erhört. Trotz Unterschieden in der Lehre und trotz Streitigkeiten unter Christen gibt es auch eine Einheit und Liebe unter Gläubigen, die ein Zeugnis ist für die Wahrheit des Evangeliums. Ich sehe diese Liebe und Einheit in unserer Gemeinde. Ich kann das erkennen. Nicht, dass wir am perfekten Ziel angelangt wären. Auch Paulus hat geschrieben, ich bin noch nicht da, wo ich einmal sein möchte, aber es ist da. Ich kann das erkennen. Das freut mich überaus. Nun zum Schluss eine Frage, die wir uns vielleicht stellen, wenn wir einen solchen Abschnitt aus der Bibel ausgelegt bekommen. Was gibt es nun für uns zu tun? Gibt es auch eine Anwendung von diesem Text, von diesem Gebet? Ich möchte sagen, es gibt zwei Dinge, die wir nicht tun sollen. Jesu Gebet als Vorbild für unser Gebet nehmen. Es ist nicht ein Vorbild, als ein Vorbild gegeben für unsere Gebete, sondern dass unser Vater ist unser Vorbild für das Gebet. Also wir brauchen nicht jetzt dem entlang so zu beten, weil das ist das Gebet des Herrn. Er hat das gebetet und das wurde erfüllt und wird weiter erfüllt. Und was wir auch nicht tun sollten, ist, dass wir versuchen, imperative Gebote hier abzuleiten von diesem Gebet. Was wir tun sollten, ist, wir können darin sehen, wir sollen sehen, was der Herr für uns getan hat und was er noch für uns tut, wie er für uns gebetet hat und dass er noch für uns betet. Und da können wir uns daran festhalten, an dieser Sicherheit der Erhörung des Gebetes Jesu. Gott hat alle seine Gebete erhört. Das ist absolut sicher. Und das gibt uns einen so großen Trost, nicht wahr? Unsere Gebete sind keine Grundlage für unsere Sicherheit des Heils. Sie werden erhört, aber sie werden nicht immer erhört. Aber es ist das Gebet Jesu, das uns Sicherheit gibt. Und dann können wir eben auch erkennen, wie unser ganzes Heil in Gottes Hand liegt. Gott, der Vater, hat den Sohn gesandt und der Sohn betet im Geist zum Vater. Und das ist all das, was Gott für uns getan hat. Wir können da nichts dran mithelfen oder rumschrauben oder so. Wir können auch nichts davon verderben, weil das ist vollkommen. Und das führt uns dazu, dass wir Gott einfach loben und danken, ihm danken für diese Geborgenheit, die wir bekommen haben, dadurch, dass der Herr Jesus für uns gebetet hat. Lobpreis ist immer die Antwort auf Gottes Wirken zu unserem Heil und Wohl. Lob und Dank und Preis für seine Gnade. Amen.